Aber die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer bei der deutschen Nationalmannschaft bei diesem Turnier. Jetzt leider nicht mehr. Deutschland ist raus und ja, wir treffen uns zu dritt zu einem kurzen, knackigen Roundtable mit Bernd Schwickerath. Servus.
Guten Abend.
Und mit Sebastian Böhm. Servus.
Falsche Frage zum falschen Zeitpunkt. Wollte ich einfach sagen, egal ob du mir eine Frage stellst oder nicht, aber ich wollte es einfach sagen.
Ja. Meine Frage
um eigentlich. Ich gleich mal vorzugeben in diesem Roundtable. Ja, schön.
Ja. So nämlich nicht.
Hast du heute schon mal Sport gemacht überhaupt? Hast du heute schon Sport gemacht?
Ich habe heute nämlich schon mal Sport gemacht. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal Sport gemacht?
Schon mal, ja, aber momentan wenig, echt, jetzt so während der Olympiazeit.
Ich habe in letzter Zeit häufig FIFA gespielt, da habe ich mich gut bewegt, muss ich sagen.
Schön. Okay. Bist du eher so emotional vor der Playse eigentlich oder total laid back wie hier?
Kommt immer drauf an, wenn ich verliere, suche ich immer Ausrede, dass ich die Schuld war und dann kann ich schon sehr sauer
also
werden.
Also auch wie hier, okay, alles klar, gut.
Ja, gut, hier verliere ich ja nicht, ne? Deswegen. Außer mein Herz, ne? Das verliere ich ja nicht. Ne?
Meine Frage an dich, Sebastian, wäre ich gewesen, wenn du 50 bist, was ja nicht mehr so lange hin ist, bist du dann immer noch im Podcast oder sagst du dann einfach irgendwann, nee, das war's?
Boah, die Anspielung verstehe ich nicht. Auf was ist das für eine Anspielung?
Ja, der hat heute Geburtstag.
Der Jaromir hat heute Geburtstag.
Ah, der Jaromir hat heute Geburtstag. Genau. Und der Wolfgang Lars hat auch Geburtstag.
Und Danny aus den Birken hat auch Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danny aus den Birken. Ja. Echt? Und deswegen durfte er auf die Bank heute?
Ja.
Genau. Ist aber nett. Feiner Zug.
Aber Sebastian, wenn du mit 50 noch bei Bissl Hockey dabei bist hier im Roundtable, dann machen wir so eine extra, so ein extra Geldschein auch. Wie für Jaromir Jagr? Da druckt man dann das Bissl Hockey-Logo drauf und den Slogan, du siehst mich den Tränen nahe, packt man dann drauf.
Yeah. Das heißt, ich sehe hier das erste Mal überhaupt Geld an meinem 50. wenn ich so lange durchhalte hier.
Genau, auf einen 1-Euro-Schein. Also, auf einen 1-Euro-Schein drücken wir es drauf. Diesen Slogan auch.
Gut. Ja, du siehst mich den Tränen nahe.
Ja. Der muss da drauf.
Was ist mir alles viel zu positiv, würde ich sagen. Ja, eben, wart ihr denn in den Tränen nahe heute um 7.19 Uhr oder so?
Ich war saumüde vor allem in erster Linie. Also ich habe mich ja nochmal hochgekämpft, weil ich die letzten Tage dann doch auch öfter mal um 2.30 Uhr oder so aufgestanden bin, um Spiele zu kommentieren um der Zeit. Ich habe mir gedacht, das muss ich mir anschauen. Puh, so um 6 habe ich mir gedacht, war das so eine gute Idee? Wäre vielleicht Real Life hätte auch gereicht, aber ich habe halt sagen können, wo warst du, als Deutschland eben die Silbermärchen von 2018 nicht wiederholt hat? Auf der Couch total fertig ist die Antwort. Ja, sonst wäre die Antwort gewesen im Bett.
Wo warst du, als David Wolf einfach David Wolf war?
Ja, ich war auch nicht großartig erschüttert, muss ich sagen. Also ich war erschüttert ob der Leistung, aber nicht jetzt emotional oder so.
Aber dass es so passieren kann, dass du in der Quali-Runde ausscheiden kannst, war eigentlich ja klar. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, vor allem nicht mit der Leistung, die Slowakei vorher gezeigt hat, weil das war bis jetzt kein gutes Turnier von der Slowakei und dass die Deutschland 4-0 schlagen können, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist halt das Turnierformat, wenn man es jetzt ganz nüchtern runterbricht, hat Deutschland 2018 genau in dieser Phase halt ja, gut gespielt. Es ist gut viel zusammengelaufen gegen die Schweiz und gegen Schweden. Dann hast du Tempo aufgenommen, Flow aufgenommen, bist du ins Finale gekommen. Hättest das Ding sogar gewinnen können oder müssen. Dieses Mal läuft es halt genau andersrum. Also jetzt mal wirklich ganz nüchtern betrachtet. Aber was mich schon auch gestört hat, tatsächlich war einfach der Auftritt. Und das hat dann nicht zu dem gepasst, was vorher angekündigt worden ist. Spielerisch auf gar keinen Fall, aber auch vom Einsatz her. Und das ist so, ich glaube, das ist der größte Vorwurf, den man machen kann, dass einfach da kein Aufbäumen da war. Ich rede jetzt gar nicht darum, dass man...
Einsatz finde ich vielleicht ein falsches Wort, weil ist ja nicht so, als hätten die sich jetzt irgendwie ausgeruht.
Genau, nein.
Aber sie waren nicht zweikampfhart, möchte ich mal sagen. Also sie waren nicht in der Lage, das zu tun, was sie in den letzten Jahren gut gemacht hat. Und das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, dass es mir so vorkommt, als hätten die sich so sehr selbst eingeredet, dass da eine neue deutsche Eishockey-Generation jetzt da ist, die halt eben nicht mehr nur zerstört, sondern auch spielt und zocken kann und will, dass sie echt denkt, sie könnte das als, jetzt ganz fieses Wort, Primärtugend quasi aufs Eis bringen, sondern dass nicht irgendwie das andere trotzdem noch da sein muss, dieses extrem harte, dieses aufopferungsvolle, und dann kommt das andere oben drauf. Mir kommt es vor, als hätten die das eine durch das andere ersetzt, und das kann halt nicht funktionieren.
Das funktioniert bei keiner Mannschaft, auch bei dem Turnier. Also dieses Niveau, dann, dass man sagt, also es funktioniert bei Deutschland auf gar keinen Fall. Vielleicht die fünf, die Top 5 können vielleicht sagen, wir haben das Niveau, dass wir im Laufe einer Partie dann eine andere Mannschaft auseinanderspielen können, wirklich. Aber wenn du mal schaust, die anderen kommen ja auch über läuferischen Einsatz. Und das ist tatsächlich so, wenn du meinst, du kannst das wirklich über spielerische lösen, weil du so gut bist, dann haut es nicht hin. Aber das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit. Nicht, dass ich jetzt sagen will, das ist eine schlechte Einschätzung von dir, Bernd, aber du musst ja erstmal über die Emotionalität und über das Läuferische kommen. Und vor allem jetzt eben ja auf dieser Eisfläche, und das ist ja schon das nächste Thema, dass Deutschland damit halt auch nicht zurechtgekommen ist und da läuferisch einfach unterlegen war. Also ganz krass gegen Kanada und gegen die USA und selbst heute in der Früh gegen die Slowakei auch.
Das heißt also, die haben sich über die letzten 4 Jahre, und da gibt es ja viele Beispiele dafür, das wurde ja eingeredet, dass sie tatsächlich glauben, dass sie anderen Nationen, Kanada, USA, Slowakei, so weit überlegen sind, dass sie nicht mehr das deutsche Eishockey spielen müssen, dass sie also nicht mehr übers Körperspiel kommen, dass sie nicht mehr über den Einsatz kommen, dass sie nicht mehr über immer an 100% heranreichen kommen. Also ich glaube auch, dass es die Erklärung ist, aber ich will es einfach nicht glauben. Also,
ja, es ist Wahnsinn. Ne?
Ja, na, weil wir ja alle, also ich meine, es ist ja unglaublich schwierig, finde ich, Eishockey von außen zu bewerten. Erstens, wenn man es nicht selber gespielt hat, wenn man nicht in den Kabinen gesessen ist, wenn man nicht weiß, wie es sich anfühlt, 20 Minuten nachdem man aus einem olympischen Turnier ausgeschieden ist. Ich bin ja da, auch wenn ich den Auftritt von Christian Kühners wirklich bodenlos fand, also absolut bodenlos, bin ich ja durchaus bei ihm, ja. Also es ist ja so, dass es tatsächlich schwierig ist, nachzuvollziehen, wenn man das alles nicht weiß.
Das muss man vielleicht nochmal ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das muss man nochmal kurz sagen, was der Grund ist. Das war ja auch die Reaktion von Christian Kühners, dass er da einfach sehr, sehr angefressen war und auf nachbohrende Fragen oder einfach normale Fragen von Journalisten, die vor Ort sind, dann eben ungehalten reagiert hat, wer das nicht mitbekommen hat. Sorry.
Genau, und die also Frage, die ihn halt richtig sauber gemacht hat, war die Frage nach der Zukunft von Toni Söderholm. Da war er halt sehr ungehalten, ja.
Gut, dass ihr mich jetzt in dem Flow dann aufgehalten habt. Vielen Dank. Das wäre gut übrigens, wenn in meinen Texten das auch jemand machen würde. Wenn ich mich so reinschreibe, so die ersten 2 Absätze, und dann kommt einer, okay, für alle,
die erklär den Leuten doch erstmal, wissen, um was es geht.
Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir? Ich habe hier eine Zeitung in der Hand, sitze irgendwo in Franken und verstehe gar nichts.
Sebastian, die 6 Ws, ne?
Ja, die habe ich wirklich noch nie in einem ganzen Text untergebracht. Völlig, völlig unmöglich. Undenkbar. Okay, also, wenn das alles so bekannt ist, ne, und wenn die das alles viel besser einschätzen können, als wir das von außen können, warum, verdammt nochmal, haben die dann in den letzten 4 Jahren nicht einfach mal einen realistischen Blick auf das alles gerichtet? Okay, wir haben ein Turnier, das du nach außen so verkaufen musst, einen unfassbaren Erfolg fürs deutsche Eishockey, den du einfach zu Tode verkaufen musst. Aber du darfst doch intern nicht sagen, okay, wir sind Silbermedaillengewinner. Du darfst doch nicht intern sagen, okay, schaut euch diese Rangliste an, diese Weltrangliste. Keiner weiß, wie die sich errechnet, ist auch wirklich scheißegal, spielt überhaupt keine Rolle, aber da sind wir Fünfter. Das kannst du doch nicht machen. Und offenbar haben die das tatsächlich verinnerlicht und geglaubt. Und so sind die in dieses Spiel gegangen. Und dann war das Turnier nach 5 Minuten vorbei. Nämlich genau in diesem Moment, wo Eric Odell Marco Novak umfährt.
Exakt, das ist der Punkt. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, wo ist die Reaktion? Wo ist sie? Und damit meine ich eben nicht nur, jetzt läuft irgendeiner zu Odell und haut dem Schläger ins Gesicht. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, aufzustehen und zu sagen, scheiße, wir liegen ein zurück, wir haben einen guten Mann verloren. Die Kanadier sind anscheinend richtig angenervt durch die letzten beiden Niederlagen bei Olympia 18 und bei der WM 21. Die wollen heute was. Also Leute, reagieren. Genauso hart spielen wie 21, wo doch alle gefeiert wurden, wo ein Tom Kühnhackel gefeiert wurde, dass er Schüsselblock ist. Es soll sogar Leute geben, die haben ein T-Shirt davon gemacht. Ne? Also das war doch wirklich das war doch die Blaupause, wie du gegen Kanada gewinnen kannst. Nicht spielerisch, auch bei dem Sieg in Lettland. War Deutschland ja nicht spielerisch besser. Erinnern wir uns, wie die hinten drin standen, wie die Kanadier die mit Schüssen eingedeckt haben. Die haben einfach gnadenlos verteidigt und vorne ihre Chancen genutzt. Das war auch kein hochverdienter Sieg. Aber das muss doch sein. Also ich kann doch nicht aus dem Spiel rausgehen und dann denken, okay, jetzt ist die Bühne noch größer, jetzt ist es Olympia und wir haben die gereizt und wir treten anders auf. Wir treten irgendwie arroganter in Anführungszeichen auf. Wie kommt man zu diesem Gedanken?
Ja, aber
ich weiß, ganz kurz noch einen Satz. Ich weiß aber, wie man zu dem Gedanken kommt. Nämlich, erinnert ihr euch, letzte Pressekonferenz nach dem Spiel um Platz 3 bei der WM, habe ich Toni Söderholm gefragt, ob denn das Niveau des Turniers, das Fehlen der NHL-Spieler, die ja in den vergangenen Jahren schon mit guten Leuten zu WM gekommen sind, in dem Jahr aber nicht, ob das irgendwie einen Einfluss hat auf die Bewertung dieses Turniers. Und da war er ja auch schon sehr ungehalten und hat geantwortet, ich entschuldige mich nicht für Spieler, die nicht hier sind. Habe ich auch gedacht, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch einfach um eine interne Bewertung, wie Sebastian gerade gesagt hat. Und ich glaube auch, dass er im tiefsten Innern natürlich weiß, dass man nicht die fünftbeste Eishockey-Nation der Welt ist. Aber irgendwas scheint sich trotzdem in den Köpfen dieser Mannschaft festgesetzt zu haben.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das die Vorgabe ist, okay, wir sind jetzt die fünftbeste Mannschaft der Welt, wir spielen auch so und dann sollen die Kanadier erstmal kommen und die müssen uns erstmal schlagen und wir machen das so Spiel.
Das passiert einfach.
Ja, genau. Aber also ich finde auch gut, und das habe ich jetzt auch vor dem Turnier auch gesagt, dass dieses Selbstvertrauen ausgestrahlt wird und dieses Selbstvertrauen ist auch wichtig. Aber ich glaube auch, dass es halt so ein bisschen als Fahrzeug benutzt worden ist, um wieder so ein Gefühl herzustellen wie 2018. Einfach so ein Spirit und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch ein Wir-Gefühl und auch wirklich Stärke. Aber es hat einfach diesmal nicht hingehauen und ich sage trotzdem, das ist einfach bei so einem Turnier tricky. Wenn du reingehst als eine Mannschaft, die eben zwischen 6 und 16, was weiß ich, wie viele Mannschaften da noch kommen. Also ich gehe jetzt momentan von den Top 5 aus, egal ob mit NHLern oder ohne. Die Tschechen sind jetzt zum Beispiel gar nicht mal im Viertelfinale. Die Tschechen sind da für mich rausgefallen. Das sind Kanada, USA, Russland, Schweden, Finnland. Das sind die Top 5. Die sind auch bei dem Turnier stark. Die sind mit NHL einfach, da ist eine Lücke. Da kommt eine Lücke. Und dann kommt eine große Gruppe. Und aus der Gruppe kann bei einem Turnier viel passieren, aber du musst halt ein, zwei K.O.-Spiele gewinnen und wie die du dann gewinnst, erinnert euch an die Schweiz, das Spiel gegen die Schweiz vor 4 Jahren, da kriegt der Ehrhoff gleich nach 10 Sekunden kriegt einen Check gegen den Kopf, die spielen 5 Minuten Überzahl, die gehen gleich in Führung, die haben zum richtigen Zeitpunkt einfach dann auch die Penalties weggekillt, die haben Strafen genommen, aber sie haben halt kein Gegentor in Unterzahl kassiert. Die haben zu den richtigen Momenten die Tore geschossen und das potenziert sich dann. Dass du jetzt denkst, also, dass du das so mitnimmst, dieses Gefühl, und sagst, okay, wir müssen auch was darstellen, kann ich schon verstehen. Ich glaube aber, dass das maximal im Hinterkopf ist und man sich dann vielleicht dann in so einem kleinen Moment vielleicht mal denkt, okay, das lösen wir jetzt eher spielerisch als eben hart. Ich fand ja auch persönlich diese Entwicklung jetzt unter Toni Söderholm, dass sie einfach die Scheibe haben wollen, kontrolliert aufbauen und so weiter, fand ich gut, ist modernes Eishockey. Man muss halt nur sagen, dass im modernen Eishockey auch wieder in den letzten Jahren Elemente von mehr Direktheit, Scheibe tief, läuferische Stärke und sonst was dazugekommen sind, also oder immer noch da sind, weiß ich jetzt nicht genau. Aber du siehst halt bei jedem Testspiel, auch vor Weltmeisterschaften, du siehst bei Weltmeisterschaften, du siehst bei dem Olympischen Turnier, es wird einfach komplett anders Eishockey gespielt. Und das sieht man im Fernseher schon. Und ohne Witz, ich habe das bis vor ein paar Jahren nicht glauben können, aber wenn man das einmal im Stadion gesehen hat, wie dann auf einmal irgendwelche Weißrussen daherkommen oder Slowaken daherkommen und sonst was, dann denkst du, die muss doch Deutschland, die müssen doch zumindest gleichwertig sein. Und dann brennen die da rein und du hast einfach überhaupt keine Zeit. Es hat nichts damit zu tun, es ist die gleiche Sportart wie in der DL, aber von der Art her, wie viel Zeit du hast, wie die Angriffe aufgebaut haben, es ist komplett anders. Und sich da so schnell umzustellen, ist, glaube ich, einfach extrem schwierig innerhalb von ein paar Tagen nur.
Kann ich einen langen, jemanden drauf antworten,
ja, oder? Kann ich einen langen Schluck aus meiner Flasche nehmen, weil ihr schaut mich hier an.
Nein, ich habe noch einen Gedanken zu diesem Schweiz-Ding mit der 5-Minuten-Strafe. Weil ja, wir alle kritisieren zu Recht, oder das heißt kritisieren, wir alle sagen zu Recht, dass auf dem Weg sowohl zu Olympiasilber als auch zum WM-Halbfinale auch Glück dabei war. Da wurden Penalty-Schießen gewonnen, da wurden Verlängerungen gewonnen. Das passiert auch nicht immer. Und bei der Olympia waren es sogar 3 in Folge. Jetzt muss man aber natürlich sagen, du musst auch erstmal dahin kommen, dass du überhaupt eine Verlängerung spielen kannst. Und bei diesem Turnier kamst du nicht mal entfernt dahin. Du kannst natürlich sagen, oh, die Slowaken haben heute ein super Spiel gemacht. Aber es ist ja schon auffällig, dass eigentlich alle Gegner bisher gegen Deutschland ihr bestes Turnierspiel hatten. Die Kanadier haben gegen Deutschland so gespielt wie in keinem anderen Spiel. Bei den Amis kann man vielleicht noch sagen, gut, die haben auch gegen die Kanadier gewonnen, wobei ich das gar nicht so verdient fand. Ich fand, die waren auch richtig stark gegen Deutschland. Kann man zumindest sagen, das war eins der besten. Die Chinesen haben mit Abstand ihr bestes Spiel gegen Deutschland gespielt und die Slowaken auch mit Abstand ihr bestes Spiel gegen Deutschland gespielt. Da kann man natürlich sagen, ist natürlich blöd, wenn man immer auf Mannschaften trifft, die an dem Tag top sind. Aber vielleicht muss man auch mal überlegen, warum die ausgerechnet gegen dich immer gut sind. Ne?
Stell dir mal vor, Eric Odell bekommt für den Check gegen Marco Novak, was meiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen wäre, mindestens 2 Minuten, wenn nicht vielleicht sogar eine große Strafe, weil sie sich das nochmal anschauen und sehen, hoppla, der geht ja voll gegen den Kopf, auch wenn Novak den Kopf runternimmt und das vielleicht auch eine Folge daran ist, davon ist, dass er halt ein bisschen zu langsam handelt, was weiß ich. Dann, ich sage nicht, dass das Turnier komplett anders läuft, aber du gehst da vielleicht, spielst Powerplay, gehst da vielleicht in Führung und hast schon mal einen anderen Schwung. Ich will das überhaupt nicht. Ich habe am Anfang, war glaube ich, relativ deutlich, dass es schwach war. Ich will es überhaupt nicht gut reden. Ich sage bloß, wenn du in dieser Gruppe bist, die ich angesprochen habe, hinter den Top 5, dann kann es in die eine oder andere Richtung halt mit einem Spiel so brutal ausschlagen. Schaut euch die Schweiz an. Scheiß Vorrunde, jetzt sind die im Viertelfinale, vielleicht sind sie im Halbfinale, vielleicht spielen die um eine Medaille.
Ja, aber auch da Vorsicht. Ich finde, die Schweiz haben gegen die Russen ein gutes Spiel gemacht. Die haben gegen die Tschechen nur nach Verlängerung verloren, nach Penaltyschießen verloren. Und die haben gegen die Dänen durch 2 dumme Eigentore auch verloren. Also ja, die haben keine überragende Vorrunde gespielt, aber war jetzt auch nicht so richtig scheiße dafür, dass die 3 Niederlagen hatten, fand ich.
Ergebnistechnisch scheiße. Und das ist ja dann das Problem, weil du dann die Quali-Runde spielen musst. Aber auch da aus der Quali-Runde kannst du dann wieder Tempo aufnehmen, so wie es jetzt vielleicht die Schweiz macht.
Ich finde es total lustig, dass wir jetzt ja im Prinzip genau den Fehler machen, den wir ja, also den zumindest ich dem DEB ja auch vorgeworfen habe. Ne? Also du kannst so ein Turnier, noch dazu ein Olympische Spiele, die halt nicht auf allerhöchstem Niveau stattfinden, glaube ich, nur schwer dazu hernehmen, um zu sehen, wo du gerade stehst irgendwie. Weil es ist einfach wirklich, bei 3, 4 Spielen kann so viel passieren, du kannst so viel Glück haben, plötzlich hast du die Silbermedaille oder du scheidest halt nach 4 Spielen aus, so wie die das jetzt gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass man Rückschlüsse auf viele Dinge ziehen kann. Zum Beispiel, dass der Sturm vielleicht tief besetzt ist. Ja, da hat vieles nicht funktioniert. Ich finde auch, dass die Reihenzusammenstellungen erstaunlicherweise überhaupt nicht funktioniert haben. Dass er eigentlich immer wieder neu kombiniert hat und eigentlich nichts gefunden hat, was so richtig geklickt hat. Verstehe auch nicht, warum er so manche Reihen überhaupt nie von Beginn an hat auflaufen lassen. Auch warum Nico Kremmer eigentlich zunächst so eine kleine Rolle gespielt hat. Aber das sind ja, ja alles so Detailfragen, die nicht wirklich entscheidend sind wahrscheinlich im Endeffekt. Du hast Torhüter, die auch auf diesem Niveau gut funktionieren, auch wenn Niederberger natürlich gegen Kanada auch nicht gut ausgesehen hat, aber trotzdem ein sehr gutes Turnier gespielt. Er hatte gegen die Slowakei noch 2, 3 fantastische Szenen, also das hätte ja noch ganz fies ausgehen können dann zum Schluss. Aber du musst halt einfach ganz klar sagen, wenn da ein Seider fehlt, und ich will die Diskussion nicht aufmachen, ja, natürlich wäre Seider wichtig, alle anderen haben auch Verteidiger, die in der NHL spielen und auch wichtig gewesen wären, aber wenn dir dieser Spieler fehlt, dann hast du in der Verteidigung eigentlich gar nichts mehr. Und da habe ich die Bedeutung von Christian Ehrhoff wahrscheinlich auch massiv unterschätzt, aber der hat halt einfach vor 4 Jahren diese Scheibe unfallfrei über die eigene blaue Linie transportiert, und das ist bei 5-5 in diesem Turnier höchst selten gewesen. Also in der Verteidigung hat Deutschland überhaupt nicht das Niveau. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob Wismann oder Abelshauser, aber das hätte ja auch keinen großen Unterschied gemacht. Also das hätte diese Mannschaft nicht massiv verändert. Also da haben sie nicht das Niveau, von dem sie selber glauben, dass sie das haben. In der Verteidigung hast du extrem große Schwächen, und das behaupte ich auch, dass wenn du ein Best-on-Best-Turnier hast, dann hast du da Seider, okay, der gibt dir 30 Minuten auf dem Niveau, auf allerhöchstem Niveau, das ist wirklich ein absoluter Weltklasse-Verteidiger, und dann, wer ist dann der Nächste? Gawanke, okay. Und dann hast du aber immer noch die gleichen, dann werden die Top 4 halt dann zur Bottom 4, und dann schaut es genauso schlecht aus. Also da hat Deutschland ein massives Problem, und man muss das Turnier nicht überbewerten in seiner negativen Bedeutung, aber da muss man schon sehen, dass Deutschland da noch erheblich aufzuholen hat.
Absolut richtig, wobei ich dir in einer Sache widersprechen würde, dass es doch einen Unterschied macht, weil wenn alle einen tiefer rücken, dann haben die natürlich auch andere Gegner. Und ich finde, dann werden, ich glaube, jemand, der dann irgendwie 15 Minuten in der dritten Reihe spielt, kann dann mehr reißen, als wenn er 24 in der ersten spielen muss. Ne? Und natürlich werden Leute, die neben Seider und Gawanke spielen, auch besser. Ne? Also das wäre wirklich ein massives Update, die beiden zu kriegen. Aber sonst gebe ich total recht. Also das war nicht, also ich meine, wir haben uns natürlich alle immer jetzt die letzten Tage darüber unterhalten, wie schlecht die Puck aus der eigenen Zone bringen, wie wenig gutes Aufbauspieler ist, wie wenig die da dadurch in der Lage waren, mit Tempo durch eine neutrale Zone zu kommen. Das ist ja so ein Rattenschwanz. Ne? Du fängst hinten schlecht an und dann kommst du vorne halt nicht gut an, wenn du überhaupt ankommst. Aber man muss ja auch mal über die reine Defensive reden. Ich meine, 5 Tore gegen Kanada, 2 gegen China, 3 USA, 4 jetzt. Ja, das ist ja auch nicht gerade wenig. Ne? Das ist ein Schnitt von knapp 4 pro Spiel. Ne? Also vielleicht nicht ganz, aber es ist, es ist schon schwer beeindruckend. Wenn du dann siehst, dass du selber nur 6 Tore schießt, du bist von 12 Teams, die mitspielen, bist du auf Platz 11 bei den erzielten Toren. Und gerade die so in der Liga, also von dem man dachte, Kahun in Bernstark, Nöbels und Föderl eh seit Jahren das beste Duo in der DEL. Dann hast du noch Leute, so ein Rieder, der jetzt in Schweden gut spielt und sowas. Und ich habe wirklich gedacht, und dann kommt auch so Hager, Elis, Tiffels, sind auch nicht so die allerschlechte Reihe, wenn man sieht, dass Freddy Tiffels irgendwie gerade Topscorer oder zumindest ganz oben dabei ist in der Champions League und sowas. Also da sind wirklich Leute gekommen, die im Verein richtig gut funktioniert haben. Und alle die funktionieren nicht. Und da muss man natürlich fragen, liegt das auch am Trainer? Also ist da irgendwas falsch vorbereitet worden? Vielleicht, wie gesagt, auch kleine Eisfläche. Haben die, weiß nicht, war die Reihen falsch zusammengestellt? Waren die einfach alle zufällig diese Woche außer Form? Hat das auch was mit Corona zu tun? Also mit der Reise und den Begebenheiten da und sowas? Also es ist ja schon auffällig, dass nicht mal zwei, drei Spiele außer Form sind, sondern im Sturm würde ich ja fast sagen, dass von den, wie viele Leute sind zum Einsatz gekommen, glaube ich 14, davon waren ja wirklich 10 fast nicht sichtbar. Und das ist einfach ein bisschen viel, ne?
Ja, aber da hat man ja schon einen interessanten Austausch in der WhatsApp-Gruppe. Du hast die jetzt alle aufgezählt, das ist natürlich alles vollkommen richtig. Aber da ist dann wirklich auch so ein bisschen die Arroganz, die ich anderen vorwerfe, die habe ich bei mir auch, ne? Also als ich dann, als es dann klar war irgendwie, ich habe mich mit dem Modus nicht beschäftigt, da brauche ich immer euch als in der WhatsApp-Gruppe, wir haben dann erklärt, gegen wen spielen sie denn jetzt eigentlich, wann geht's denn da weiter und sowas. Und dann schreibt da jemand Slowakei und dann denke ich mir, ja okay, da haben sie aber Glück gehabt.
Ja, noch. Ja,
genau. Genau, und dann schaust du dir einfach mal diese slowakische Mannschaft ein bisschen genauer an. Und dann hast du alles das, was du gerade aufgezählt hast, ne? Also diese Spieler, die jetzt in Schweden plötzlich gut sind und die in der Champions League sind, die hat die Slowakei auch alle, ne? Noch dazu halt diese Blue-Chip-Prospects, die sie da noch mit dabei haben. Aber
ein paar KHL-Leute, das nicht
vergessen. Ihr müsst mal sehen, wie die in der KHL abgehen, ja, wie die in Skandinavien in den letzten Jahren abgegangen sind. Also diese Top-Spieler von der Slowakei. Das ist eine Top-Mannschaft. Und da merkt man dann auch so ein bisschen selber, dass da einfach sich was verschoben hat in der Beurteilung. Ne? Also das Slowakei, das sollte dann aber noch drin sein. Nee, ist eben nicht drin. Wenn die ein gutes Spiel machen, und die haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, Greg Ramsay hat dann auch gesagt, das war das mit Abstand beste Spiel, das er von dieser Mannschaft gesehen hat, dann muss man dann halt schon sagen, okay, dann langt es halt einfach vielleicht auch nicht.
Ja, aber meine Reaktion auf Slowakei war nicht deswegen, Slowakei, weil es halt die Slowakei ist, sondern weil ich die davor gegen Lettland gesehen habe und ohne Witz. Das war einfach eine brutal biedere Mannschaft in dem Spiel, ja, die halt ab und zu mal rausgekontert hat, die sich nichts erspielt hat, wo ich mir gedacht habe, okay, der Quervergleich mit Deutschland, den musst du gewinnen, wenn du das gleiche Tempo gehen kannst, die gleiche Intensität bringst, dann bist du spielerisch überlegen, und das hat halt nicht geklappt. Sind genauso, diese eine Chance, Sujin da gleich am Anfang, wo sie einfach auch nicht gut reagiert haben, wo sie auch mit drei Mann im eigenen Drittel waren und die spielen halt dann die Scheibe rüber und Niederberger hält, das war schon da schon der erste Konter. Das erste Gegentor ist natürlich super blöd, dass das Ding da, der Müller einfach gegen Schlitz geht und dann im Niederberger unterm Arm durchrutscht. Aber trotzdem, da hat die Slowakei sich einfach, wenn du schaust, wie viele Schüsse Deutschland hat. Also im dritten Drittel rein noch irgendwie niedrig zweistellig. Das geht halt einfach dann nicht in so einer Partie. Und dann sage ich auch, dann nimmst halt mal 5 von der blauen Linie einfach, dass das Ding mal in Richtung Tor fliegt und der Torwart überhaupt mal sieht, dass da was passiert auf der anderen Seite. Und das war alles nicht da.
Gut ist, dass du das erste Tor ansprichst, weil bis dahin fand ich Deutschland gar nicht schlecht. Weil ich dachte so, oh, die ersten 3, 4, 5 Minuten, da habe ich gedacht, wow, die geben richtig Gas. Das war, hat ein bisschen an das USA-Spiel erinnert. Ich habe Rieder hatte einmal einen richtig guten Vorcheck und Elis war gut aktiv. Und da habe ich gedacht, ja, das wird ein richtig gutes Spiel. Dann fällt dieses Tor zu, geben extrem unglücklich. Ich glaube, es war noch nicht mal ein Torschuss, das war, glaube ich, eher so ein Pass. Geht dann irgendwie an Schlittschuh von Müller, von dort dann auch wieder an Niederberger. Also ganz bitter. Und auf einmal sind die tot. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist jetzt das dritte Spiel, indem die beim ersten kleinen Rückschlag in sich zusammenfallen. Das war bei Kanada so, mit dem 1-0 waren sie bedient. Bei den Chinesen, nach dem ersten Tor der Chinesen sind sie zusammengefallen und haben echt glücklich am Ende gewonnen. Schon verdient über das ganze Spiel. Aber hätte das Spiel noch 10 Minuten länger gedauert, weiß ich nicht, ob sie es gewonnen hätten. Und dann jetzt wieder beim ersten Tor. Und da frage ich mich, wenn diese Mannschaft uns doch seit Jahren erzählt, wie gefestigt die ist, was für ein Teamgeist, wie gut man sich kennt, dann werden, ich weiß nicht, ob diese ZDF-Doku gesehen hat, diese Bilder in der Kabine, alle lachen, alle feuern sich gegenseitig an. Du denkst echt, ey, das ist wirklich ein Team. Hier passiert mehr, als wir nur auf dem Eis sehen. Also, da ist viel mehr drumherum. Und dann fällst du jedes Mal beim ersten kleinen Rückschlag in sich zusammen. Also das passt auch nicht, oder?
Ja, absolut nicht. Also geht natürlich jetzt ins arg Spekulative, weil, also wenn ich das so recht sehe, ist keiner von euch gerade in Peking.
Richtig. Nee.
Und so richtig nah waren wir jetzt an der Mannschaft ja auch nicht dran. Aber ich fand es auch interessant, weil ich vor 1,5 Wochen habe ich mit Niklas Treutle lang telefoniert. Es ging halt darum, ob er jetzt enttäuscht ist, dass er nicht dabei ist und sowas. Und dann hat er gesagt, naja, ihm geht es eigentlich gar nicht um diese Olympiachance. Das wäre ihm gar nicht so wichtig, dass er jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Olympischen Spielen fährt in seiner Karriere, sondern es geht ihm darum, dass er nicht mit dieser Mannschaft, dass er da einfach nicht dabei ist, ne? Dass er einer von denen ist, die halt nicht in die Kabine kommen, weil er hat wirklich absolut von den schwierigen Bedingungen in Lettland geschwärmt und unter diesen Bedingungen muss der Zusammenhalt wirklich sensationell gewesen sein. Und es muss wirklich eine Freude gewesen sein. Er war ja der dritte Torhüter, hat er also noch nicht mal wirklich gespielt. Und er sagt, es war einfach sensationell, sowas hat er noch nie erlebt. Und ein Dreivierteljahr später siehst du davon nichts. Also nichts. Also du hast doch das ganze Turnier, hast du von diesem Zusammenhalt nach außen nichts gesehen. Nichts. Und das ist wirklich ganz erstaunlich, was ist da passiert. Also klar, das wäre jetzt reine Spekulation, aber die Frage, finde ich, ist schon ganz interessant, die zu stellen. Ne? Und du hast es vorhin schon mal versucht, irgendwie einzubringen. Du hast tatsächlich auch den Trainer mit ins Spiel gebracht.
Ja, muss man auch, weil ich bin absolut überzeugt von Tunis und bisher hat er echt super Arbeit geleistet. Aber wenn wir ihn nach guten Turnieren loben, müssen wir nach schlechten Turnieren auch seine Leistung in Frage stellen. Und ich kann man über, so wie du es eben schon mal sagst, Feinheiten reden, wie ist der Kader zusammengestellt, wie sind die Reihen zusammengestellt. Man kann aber auch vielleicht generell darüber reden, wie ist das Team wirklich taktisch auf dieses kleine Eis klar gekommen. Und ich sage jetzt nicht, dass er genau das so wollte, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Ich glaube, das ist auch relativ anders gewesen. Er hat sich bestimmt andere Gedanken gemacht und andere Ideen gehabt und die Spieler haben es einfach nicht umgesetzt. Aber trotzdem muss man sagen, das war jetzt auch nicht ein Turnier, nachdem die NHL Schlange stehen wird bei Tunis Söderholm, ne?
Ja, denke ich auch.
Ja, wenn du andererseits, ist auf jeden Fall richtig, aber wenn du andererseits natürlich dann erstmal anfängst und gegen Kanada die Dinger dann da rauschippst und komplett von der Spielweise abweichst, also diese Eisfläche, ich weiß es auch nicht, ne? Also diese Überlegung oder diese Frage, die jetzt gestellt wird, hätte man sich nicht besser in Schwenningen vorbereitet auf der kleinen Eisfläche, haben wir auch schon in jetzt vor der Sendung ein bisschen diskutiert, war ja auch nicht viel Zeit, sich einzustellen, es ist halt, ich habe mir jetzt auch die letzten Tage nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich finde es eigentlich, du kannst es ja eigentlich keinem, der sich nicht für Eishockey interessiert, erzählen, dass du eine Sportart hast, die auf verschiedenen großen Eisflächen gespielt wird und auf einmal kommt das große Turnier und da sind irgendwie 50 bis 100 Spieler dabei, die dieses Eis jetzt gar nicht kennen, weil sie die letzten Monate auf einer komplett anderen Eisfläche gespielt haben. Also unglaublich. Und in dem Sinne natürlich der richtige Schritt, das auch mal anzugleichen. Ja, spielweise Aufbau ist ja das eine gewesen. Das andere, was mir schon auch aufgefallen ist, ist Powerplay gewesen. Also ja, da war halt wenig und das ist halt auch wieder zurückgeblickt auf 2018, hast du halt natürlich da auch in
den... Kann ich ganz kurz eine Zahl beisteuern?
Ja.
Auch Platz 11, 7,7%.
Ja, genau. Und 2018 hast du halt vielleicht, weiß ich gar nicht mehr die Quote, aber du hast in wirklich wichtigen Situationen dann immer dieses Überzahltor gemacht. Da war dann oft auf der linken Seite Brooks Masek für den One-Timer. Dann musst du natürlich auch sagen, irgendwie unausgewogen der Kader, was halt Linksschützen und Rechtsschützen anbelangt, aber halt deswegen unausgewogen, weil es gar keine andere Option gäbe. Und da kannst du natürlich auch mal sagen, wen schickt man aufs Eis im Powerplay, was ist die Formation, was funktioniert, wann stellst du um, wenn es nicht funktioniert. Aber nur mal auch ums Thema Eiszeiten in der DL anzusprechen. Ich habe jetzt mal Le Affront aufgemacht mit den Eiszeiten pro Spiel Überzahl, deutsche Stürmer. Und sage euch jetzt, wie viele da in den Top 40 sind in der DL. Andreas Eder, Platz 5, nicht mit dabei. Dann geht's runter bis, und es ist echt unfassbar, Matthias Plachter, Platz 24. Der hat eine Dreiviertelminute weniger pro Spiel als Jason Ackeson aus Straubing. Dann geht's weiter mit Frederik Tiffels auf Platz 30. Und dann sind wir auf Platz 40 bei Marcel Nöbels. Es sind 4 Stürmer, die da mit dabei waren bei diesem Turnier. Unter den Top 40, was Eiszeit pro Spiel in Überzahl anbelangt, in der DEL. Wie kann das sein und wie macht man das überhaupt mit, dass man sagt, man hat eine Olympiamatch, eine deutsche Nationalmannschaft, ja, spielt mal Powerplay, okay, Cahun, ja, Leubel, also sind ja auch andere Ligen noch dabei gewesen, überhaupt kein Ding, aber wenn du halt eine Liga hast, wo da tatsächlich in den entscheidenden Situationen nicht mal Nationalspieler auf dem Eis sind, wie sollen die dann überhaupt Powerplay spielen? Also ich habe mir so gesagt, ja, das sind so 10 in den Top 30 auf jeden Fall. Aber es ist ja verheerend. Auch wenn es dann, da geht es jetzt teilweise um Sekunden, aber das ist doch verheerend.
Also da gebe ich dir natürlich generell recht, dass es ein großes Problem ist, dass halt zu wenig deutsche Spieler in der DEL Powerplay spielen. Aber in Bezug auf diese Mannschaft gebe ich dir nicht recht, weil warum ist Eder da die Nummer eins unter den Deutschen? Weil er halt einer der wenigen deutschen Topspieler ist, die halt nicht in Mannheim, Berlin oder in München spielen. Und da ist natürlich die Powerplay allzeit ganz, ganz anders verteilt, als es bei anderen Clubs, die halt von 2 Minuten Powerplay halt eine Formation von 90 Sekunden dann halt drauf haben. Also die haben natürlich eine ganz andere Auswahl. Und dann spielt ein Plachter halt auch nicht so viel Powerplay, wie das ein Eder dann in Straubing spielen würde. Dass das generell ein Problem ist, dass du zu wenige Spieler hast, die im Powerplay spielen können, das ist richtig. Aber dass Plachter, gerade auch Nöbels in diesen Situationen da auf dem Eis sind oder die Erfahrung nicht haben, das kann man ja nur wirklich nicht sagen. Also, aber wo du natürlich recht hast, ist, dass du halt einfach nicht die Auswahl hast. Und das hast du ja unter den Stürmern ja noch weniger das Problem als halt unter den Verteidigern gehabt, weil... Also es tut mir echt leid, aber wenn du mit dem Plan da in das Spiel oder in das Turnier reingehst, Mo Müller als Nummer 1 Powerplay-Verteidiger zu haben, dann weiß ich nicht, ob du diesen Plan nicht hinterfragen solltest. Und dann kommen wir jetzt doch zu einer Personalie und ich glaube halt nochmal, das hätte keinen Unterschied gemacht. Aber es gibt halt einen Stürmer in der DEL, der sehr, sehr gut an der blauen Linie funktioniert, den man im Powerplay da hätte gut einsetzen können. Das hat Daniel Fischbuchen, der war nicht mit dabei. Aber wo ist der in der Liste? Ist der nicht unter den 40?
Das wundert mich auch, wenn er geht.
Nee, ist er nicht. Ist er nicht.
Okay, das ist erstaunlich.
Aber ich suche ihn dir raus. 37. Das halt so 37,
ja, aber natürlich ernsthaft sagen, der hat in den letzten Wochen nicht gut gespielt. Ja. Ne? Also war okay, ja. Aber der war jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, der war in absoluter Olympiaform, der muss zwingend mit. Und dann nimmst du einen mit, um den nur im Powerplay mehr oder weniger einzusetzen. Auch schwierig.
Ja, okay.
Also, ich weiß, aber kann er trotzdem mit 5 Stürmern spielen. Ja,
genau, du kannst Kahun dahin stellen. Nein, aber das ist schon ein Punkt. Nimmst du einen mit, den du nur im Powerplay einsetzt? Also jetzt irgendwie, wenn du siehst, okay, es fehlen einfach die Rechtsschützen und du hast mit Andi Eder einen, der jetzt vielleicht dann auch bei der Weltmeisterschaft nicht viel gespielt hat, weil Toni Söderholm sieht, dass vielleicht, ja, da die Gegenspieler noch einen Schritt schneller sind und er dieses Spiel, was er in Straubing und auch ja in Nürnberg gezeigt hat, nicht so aufs Eis bringen kann. Okay, aber dann ist trotzdem die Option, und das sage ich jetzt tatsächlich auf dem Schreibtischstuhl, ohne jemals natürlich eine Mannschaft gecoacht zu haben, aber warum nimmst du nicht einen Fischbuch, Eder, was weiß ich, nimmst du einen mit und du sagst, okay, den brauche ich halt für diese spezielle Situation, weil mir genau der Typ halt dann fehlt. Dieses Kadermanagement ist ja auch sowieso echt kompliziert. Ich will überhaupt keine Ausreden jetzt finden, auch für Toni Söderholm. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, ich halte ihn fachlich für einen guten Mann. Ich finde ihn sympathisch, der ist intelligent. Ich denke auch, dass der coachen kann. Mir hat heute gefehlt, dass da auch mal was kommt, emotional an der Bande. Ja, also fernweg vom Coachen, aber jedes Mal, wenn die Kamera auf ihn war, dann war einfach so der Blick fassungslos, was ist hier los? Und irgendeinen hätte ich gebraucht, ob das jetzt ein Co-Trainer ist, ob das der Bundestrainer ist, ob das irgendein Spieler ist. Auch was ich, also... Jeder, der zu sehen war, ob es ein Patrick Hager war, egal, alle, die halt auch wirklich schon lange Karrieren haben und teilweise auch Silber gewonnen haben 2018, waren da einfach still, da war nichts auf der Bank. Und das kann in einem K.O.-Spiel, finde ich, nicht sein. Also ich habe mich echt gefragt, was, also das war wirklich ohne Witz, ich habe mir gedacht, wollt ihr nicht? Also wollt ihr wieder nach Hause? Das habe ich mir gedacht und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die wieder nach Hause wollten und sagen, jetzt Viertelfinale, nee, wollen wir wieder nach Hause. Aber,
Ganz kurz zu Söderholm dazu, ganz kurz. Ich habe mit Marc Heinrich zusammen ein Interview mit Toni Söderholm gemacht, kurz vor dem Turnier für die FAZ. Und da haben wir ihn genau das gefragt, wie er denn so die Spiele während des Spiels wahrnimmt und coacht und sowas. Und da hat er gesagt, es gäbe eine Untersuchung, nach der ein Coach maximal 60% von dem mitbekommt, was auf dem Eis passiert. Und deshalb denkt er sich, deswegen halte ich mich zurück. Er hat gesagt, das Spiel ist der Moment des Spielers. Ich kann die Leute vorbereiten vorher, aber ich bin niemand, der auf der Bank rumschreit. Klar sagt er, ich stelle die Reihen auf, ich schicke die Leute aufs Eis und klar gibt es auch mal ein kurzes Einzelgespräch. Aber er hat gesagt, das Spiel ist nicht the moment of teaching. Ne? Beim Spiel geht es nur noch um Leitplanken quasi. Und deswegen, und er ist natürlich auch kein Schreihals so vom Gemüt her. Ne? Nur das kurz so aber zur Erklärung.
Irgendwas mal, gut, vielleicht war es halt dann abseits der Kamera, mal irgendwie auf die Schulter geklopft oder so, mal kurzes Einzelgespräch. Irgendwas hätte ich in der Situation ganz gern gesehen, wenn er da seinen Plan hat. Okay, dann ist es halt sein Plan. 2018 hieß es von den Spielern und das ist übrigens... Das ist auch das, was du erzählt hast, Sebastian. Das ist kein Märchen und irgendwie, ja, wir erzählen jetzt allen, dass das so geil war. Das ist Fakt. Und es hieß ja auch von vielen Spielern für den Marco Sturm, wenn der sagt, da ist die Wand, renn mit dem Kopf heraus durch, hätten wir es gemacht. Und da, auch das habe ich so vermisst natürlich. Ja, nicht die Wand, ja, und nicht die Bande, sondern einfach halt so, diesen Spirit. Ich, noch ein anderer Punkt.
Der war jetzt, aber 21 da bei der WM. Also finde ich, ist das kein Söder-Problem. Ne?
Thema Kadermanagement. Ist doch auch brutal schwierig und wir sehen das immer wieder, auch bei großen Turnieren, auch in anderen Sportarten. Wenn du einmal erfolgreich warst, WM 2014, Fußball, Eishockey, Olympia 2018, nehme ich jetzt mal wirklich aus ganz plakative Beispiele und jetzt, was wir bei beiden jetzt wissen, was 4 Jahre später passiert ist. Wie gehst du damit um, wenn 4 Jahre später das nächste Turnier auf dem Niveau ist? Was machst du? Wen bringst du wieder zurück, weil du sagst, ja, bei dem weiß ich halt, was ich bekomme und der hat das die vor 4 Jahren auch schon gezeigt und ich traue ihm das nochmal zu. Wann machst du den Umbruch? Welche neuen Impulse setzt du? Wie, du kannst da komplett in alle Richtungen kannst du auf die Schnauze fallen. Es ist unglaublich schwierig. Deswegen, also gerade in der Situation, wenn du weißt, du hast eine erfolgreiche Mannschaft gehabt und hast das nächste Turnier, also nie im Leben würde ich da gerne mit einem Bundestrainer tauschen, der dann sagen will, den lasse ich jetzt zu Hause, obwohl ich eigentlich weiß, was ich von dem bekomme, den neuen nehme ich mit dazu, weil du kannst es eigentlich nur falsch machen.
Ja, aber da sind wir doch schon dann bei der Grundfrage. Wen hätte denn, also klar, ihr habt Eder und Fischbuch aufgezählt, aber wen gibt's denn noch? Also kennt man jetzt wirklich 4, 5 Stürmer, wo man sagt, die müssen mit? Und da sind wir bei der Grundfrage, was bedeutet dieses Turnier eigentlich? Sebastian hat eben gesagt, man soll es nicht überbewerten, sehe ich absolut genauso, aber man darf es auch nicht unterbewerten, weil da ist das schon ein Leistungsvergleich. Zwar nicht von der allergrößten Spitze, aber ich finde von der Tiefe oder von der Breite. Und ich finde, dann sagt das Turnier schon ein Stück weit was aus. Und wir sind uns ja alle einig, dass die nicht so gut sind, wie 2018 gemacht wurden, dass die nicht so schlecht sind, wie sie jetzt gemacht wurden, das ist klar. Aber trotzdem die Grundfrage, wo stehen die denn überhaupt?
Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass sie, ja, nein, ich weiß, dass sie ab 6 stehen irgendwo, aber wo genau da, keine Ahnung. Ich weiß bloß dass nicht, dass sie Top 5 sind. Und das hat mich auch genervt in den letzten Jahren, dass es wirklich Leute gegeben hat, die es genauso gut wissen, die erzählen, ja, wenn du Weltranglisten Fünfter bist, dann bist du Top 5. Deutschland ist nicht Top 5 im Eishockey. Aber wenn genau, du jetzt die Namen angesprochen sagen, hast, sorry, nochmal schnell, ganz kurz, jetzt nochmal, aber so Umbruchnamen, Tim Wohlgemuth natürlich, Alexander Ehl zum Beispiel. Ja, aber es wird dann auf jeden Fall dünn, klar.
Ja, also, absolut.
Eisenschmied war nicht mit dabei, er hat eigene Entscheidung wohl, das wäre auch noch einer gewesen für die Überzahlposition auf der linken Seite, aber ja, du bist halt, dir sind halt dann teilweise auch einfach die Hände gebunden.
Ja, also anders als im Fußball, finde ich, sind das jetzt alles keine Namen, wo ich sage, die hätten dann wirklich einen Umbruch auch bedeutet. Erstens vom Alter her, zweitens von der Leistung her. Ich glaube auch, dass das, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, ich glaube, dass das nicht das Thema war, wer jetzt da mit dabei war und wer nicht mit dabei war. Wo ich diese Mannschaft sehe, ich glaube, es ist tatsächlich auch wirklich nicht nur ein Einschätzungsproblem des DEB, der Mannschaft selber. Ich glaube immer noch nicht, dass Todi Söderholm das falsch eingeschätzt hat. Ich glaube, dass es eher so von so schleichend halt sich eingesetzt hat. Ja, wobei ich es auch seltsam finde, ist, dass die da einfach nicht souveräner auf solche Fragen reagieren, weil ich meine, diese Fragen muss man halt einfach stellen. Also die Frage, die du dann auch bei der WM gestellt hast, ist absolut, absolut korrekt und eine sehr gute Frage. Aber das Umfeld, also die Medien, da hieß es ja auch immer, in Agenturmeldungen, in Berichterstattungen von Leuten, die da für die Rechteinhaber tätig sind, wird ja auf diesen 5. Weltranglistenplatz ja auch immer herumgeritten. Es wird ja nie wirklich differenziert. Also die Mühe macht sich ja keiner, immer wieder zu sagen, okay, lass uns daran erinnern, 2018, großartig, aber 2021, toller Erfolg mit Halbfinale und Platz 4, aber lasst uns das mal ein bisschen einordnen, lasst uns mal differenzieren. Das passiert ja nie, sondern es geht ja eigentlich immer nur, wie toll ist die Mannschaft und wenn dann immer noch, und da werde ich dann, da reagiere ich tatsächlich allergisch, wenn immer noch der Deutschlandcup als Erfolg ins Spiel gebracht wird.
Die einzige Slowakei, hallo.
Ja, ja, genau. Und da muss ich dann wirklich sagen, also wer den Deutschlandcup da wirklich ernst nimmt und das ist wichtig, dass sie da zusammenkommen, dass sie da zusammen spielen, dass sie sich treffen, dass der Bundestrainer da die Möglichkeit hat, mit denen zu arbeiten. Aber bitte, ob die da 3 Spiele verlieren oder 5 gewinnen, gegen wen auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wirklich absolut scheißegal. Aber es wird immer wieder, ja, aber also völlig unverständlich, warum diese Mannschaft jetzt bei den Olympischen Spielen, die hat doch den Deutschlandcup gewonnen. Ja, also das ist natürlich auch ein Problem.
Zum 17. Mal.
Ja, das ist halt wirklich auch ein Problem, wie das verkauft wird. Und da sind wir dann irgendwie auch alle, also auch wenn wir drei, wenn für uns drei das nicht gelten mag, aber das ist dann auch ein Problem der Medien, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Die Sache ist nur, eigentlich könnte es dem Verband ja egal sein, was die Medien sagen. Also eigentlich müsste sich darüber freuen und sagen, guck mal, die sorgen dafür. Also ich meine, erinnert euch an diese ganzen Quervergleiche, ne? Handball-Nationalmannschaft, Basketball-Nationalmannschaft, Fußball-Nationalmannschaft, Volleyball. Niemand ist so weit vorne wie Eishockey. Beste Mannschaftssport, selbst besser als Hockey, die ja sonst immer Goldmedaillen geholt haben und sowas, ne? Also das sind ja Sachen, also für den Verband ist das ja wunderbar. Der will ja Sachen verkaufen. Werbeplattform, was auch immer. Und deswegen gut, ne? Aber ich frage mich halt auch manchmal die Motivation mancher Medienschaffender dahinter, ne? Was soll das?
Ne? So, haben wir eine halbe Stunde? Ist schon eine halbe Stunde jetzt. Halbe Stunde wollten wir.
Ja, haben wir, auf jeden Fall. Ich wollte noch, irgendwas wollte ich noch beitragen, aber jetzt habt ihr das, glaube ich, tot geredet. Ja, nochmal Söderholm. Weil, also mein Eindruck war auch, und das ist auch wieder Spekulation, ein Blick von draußen und von zu Hause, nicht in Peking, aber es kann er dann auch irgendwann in dem Spiel umschlagen bei ihm persönlich und dann, also kann durchaus sein, dass er gedanklich abgeschlossen hat mit der Mannschaft. Ich schätze ihn natürlich nicht so ein, dass er dann sagt, okay, dann alles wurscht so ungefähr, sondern natürlich hat der Charakter genug, das bis zum Ende durchzuziehen, aber also 2023 wird Toni Söderholm mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr deutscher Bundestrainer sein, oder seht ihr das anders?
Glaube ich auch, aber ich könnte mir, aber abschließen würde niemals in einem Spiel passieren. Dafür sind die alle viel zu ehrgeizig und denken. Ich glaube sogar, dass die bei 3-0, 3 Minuten vor Schluss ganz tief in denken, vielleicht schaffen wir es noch. Also auch wenn sie eigentlich wissen, sie schaffen es nicht, aber ich glaube, so dieses richtige Aufgeben kennen die nicht. Deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen vielleicht so ein Prozess passiert, dass man denkt, ja komm, das war jetzt auch der Höhepunkt, weil klar, eine jährliche WM ist auch ganz nett, aber ich glaube ja, dass der große Traum war von Toni Söderholm, als er vor 2 Jahren das so angefangen hat oder 2,5, sich dachte, boah, 2022, das wird's mit der goldenen Stützle, sei da dreiseitige Generation, ja, fahre ich zu Olympia und so, ne? Und das jetzt, ob er jetzt nochmal irgendwie sagt, ich warte nochmal 4 Jahre, um das nochmal zu erleben, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das also haben wir jetzt ja gar nicht angesprochen. Das wäre ja logisch auch für Deutschland. Natürlich, die anderen wären noch stärker gewesen, also zumindest die Top-Nationen, aber es wäre einfach halt wirklich auch eine Mega-Mannschaft gewesen. Stimmt schon, ja.
Ja, naja, da haben wir vor einem Jahr haben wir schon die Mannschaft zusammengestellt, ne? Waren wir ja zusammengesessen und haben dann aufgemalt, wie toll das wird und wie großartig das wird. So im Nachhinein, wäre es wirklich so großartig gewesen, ja? Wär was anderes rausgekommen bei dem Modus? Wäre das wirklich realistisch gewesen, dass die Mannschaft hätte genauso gut zum gleichen Zeitpunkt ausschalten können?
Klar.
Dreiseitel,
absolut. Weiter. Wobei sie gegenüber der Slowakei schon einen Vorteil gehabt hätte, weil die Slowaken zwar auch gute Spieler haben, aber nicht solche Kaliber in Nordamerika mittlerweile.
Ja, trotzdem glaube ich, dass selbst diese Mannschaft auf höchstem Niveau nicht so gefestigt ist, dass sie nicht auch ein Spiel gegen die Slowakei verlieren kann.
Das ist doch absolut. Der springende Punkt. Ja. Das ist doch das, was hängen bleiben muss. Das kann immer gut laufen, das kann auch bei der Weltmeisterschaft wieder gut laufen, das kann auch mal eine Medaille geben oder ins Halbfinale gehen. Aber zu sagen, die Mannschaft ist, wie du gesagt hast, so gefestigt, dass das immer funktioniert, ich glaube, das hat man jetzt auch gesehen, das ist einfach nicht so. Für mich sind 2 Szenen hängen geblieben bei diesem Turnier. Natürlich der Check gegen Marco Novak gleich eigentlich mit die erste Aktion und dann alles fällt auseinander. Ja, Check eigentlich faul, Scheibe vors Tor, Gegentor, Luft raus. Und dann aber auch im Spiel gegen die USA beim Tor von Kühnhackl. Kühnhackl gewinnt den Zweikampf in der Rundung, fährt den Check. Kühnhackl fährt vors Tor, Schuss, einfaches Ding. Kühnhackl verwertet den Rebound. Da habe ich mir in dem Moment gedacht, ja genau, so. Und von mir aus das ganze Turnier so. Aber das war halt einmal und das war aus meiner Sicht zu selten. Dieses einfach mal dieses Tor sich zu erarbeiten. Wenn es dann läuft, dann hätte diese Mannschaft, glaube ich, auch gut Eishockey spielen können. Aber sie sind ja überhaupt nicht dazu gekommen, dass sie mal irgendwie eine Kahun-Reihe zum Beispiel ins Laufen bringen. Wenn es da 3-0 steht für Deutschland, was meinst du, wie der Kahun da aufzockt? Aber es stand halt nie 3-0 für Deutschland. Es ist nie gelaufen. Doch, und deswegen hat der. Was?
Gegen China.
Schatz, ja, gegen China. Ja, gut. Ja, gegen China.
Ja. Ja, schönes Spiel. Jeder sagt noch, also Bernd, du sagst auch noch 2 Szenen, die dir in Erinnerung bleiben. Ich sage auch noch 2.
Ja, also natürlich die Novak, aber die hast du ja jetzt gemacht. Ja, dann natürlich heute David Wolf, was ja so quasi so der krönende Abschluss war. Also es begann mit einem dreckigen Check und endete mit einem dreckigen Check. Ne? Dieses Turnier.
Naja, aber bitte. Sagen. Also Moment. Also die Situation, also Odell war auch ein harter Check gegen den Kopf, aber das, was Wolf gemacht hat, war schon nochmal eine andere, ganz andere Hausnummer. Absolut. Also hat er mit Check überhaupt nichts zu tun gehabt.
Nein, dreckige Aktion. Ja. Also einfach asozial dem von hinten auf den Kopf zu schlagen. Ne? Ganz klar. Also das sind so die beiden Hauptszenen. Und sonst, Ja, ich fand halt natürlich, also sehr entscheidend war, finde ich, dieses dritte Gegentor im ersten Spiel. Wo du denkst, ja, 1-0, blöd, 2-0, perfekter Schuss unter die Latte, machst du nichts, passiert halt. Aber ich glaube, da hättest du vielleicht noch was. Aber dass dann eine Minute später du in Konter läufst und dann auch noch ein haltbares Ding kassiert, das hat endgültig einen Checker gezogen. Und das war auch sehr früh in diesem Turnier.
An welche Szene ich mich gerne erinnere, oh Gott, falsch formuliert. Schneidet es bitte raus. An welche Szene ich mich erinnere, Symbolszene für dieses Turnier war, Deutschland führt 3-2 gegen China, sind im Powerplay, können alles machen. Ja. Und Mo Müller fährt den Puck hinten raus. Ja. Mhm. Konzentriert sich sehr auf den Droppass, konzentriert sich auf was auch immer und plötzlich steht da ein Chinese einfach so im Eis und er rauscht in diesen Chinesen rein. Der Chinese freut sich über den ersten Open-Ice-Check, den er in seinem Leben gefahren hat, und Mo Müller war einfach vollkommen überrascht, dass da einer stehen kann. Und das war so, dieser Moment ist natürlich vollkommen überladen, jetzt da so viel rein zu interpretieren, aber das war so dieser Moment, dass Mo Müller in dem Moment merkt hat, ah ja, stimmt, scheiße. Ja. Ist eigentlich, wir sind vielleicht auch gar nicht so geil und die anderen können vielleicht auch irgendwie was. Also das war diese Situation, wo man einfach eigentlich bei dieser Mannschaft meinen sollte, dass er den Puck mit einer großen Selbstverständlichkeit rausfährt und sagt, okay, jetzt schießen wir dieses scheiß Powerplay-Tor und dann ist das Spiel einfach vorbei, 4-2, zack, aus. Aber das ging halt einfach nicht, ne? Und es war für mich eine absolute Symbolszene in diesem Turnier. Hat ihm, glaube ich, auch tatsächlich wehgetan. Also ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen. Das war ziemliche Scheißsituation, aber es ist ihm dann die Luft danach auch weggeblieben. Und ich muss tatsächlich auch nochmal David Wolf rausnehmen, weil wir alle... Ganz kurz,
ein Satz, Satz. Es gab im selben Überzahlspiel noch ein Icing. Das war auch sehr bemerkenswert.
Ja, stimmt. Wir haben alle David Wolf lieben gelernt vor 4 Jahren, ja. Also diese toxische Männlichkeit, dass er mit der Gehirnerschütterung dann da halt einfach wiederkommt und sowas und wie er Interviews gibt. Und es war wirklich, ich fand es absolut großartig und ist ein Spieler, der mir massiv auf den Sack geht, den ich in der DEL wirklich unerträglich fand. Und 2018 hat er wahnsinnig viel geändert. Es lag auch an Patrick Reimer, der einfach danach von David Wolf geschwärmt hat, was das für ein großartiger Kollege sei und fantastisch und großartig. Er hätte es auch nicht gedacht, war auch ganz lustig, wie er das so gesagt hat, ne? Und dann muss ich wirklich sagen, das hat er wirklich mit dieser einen Szene, hat er das alles wieder kaputt gemacht. Alles. Also ich finde, es ist für mich das, im Sport ist das absolut Schlimmste, wenn du nicht anständig verlieren kannst. Und wirklich, wenn du einfach 4 Spiele lang bist du nicht zu sehen mit all deinen Fähigkeiten, die du in dieses Spiel einbringst. Und es ist im Prinzip der perfekte Power-Forward für das Spiel. Und du siehst ihn nicht. Und da, so verabschiedet er sich aus dem Turnier. Boah, ist echt bodenlos. Ja, also da, das ist auch nichts mit, das hat nichts mehr mit Frust zu tun und da habe ich einfach null Verständnis für diese Situation. Das war auch wahrscheinlich nicht so schlimm und er hat es dann auch ein bisschen krasser verkauft, aber wirklich so ein Faustschlag gegen den Hinterkopf, wenn der schon am Boden oder im Fallen sich befindet, absolut bodenlos.
Ja, definitiv.
Wäre ein gutes Schlusswort. Mir ist nur wichtig, noch mal eine Sache zu sagen und auch, das soll überhaupt keine Entschuldigung für diese Situation sein, auch eigentlich gar keine Erklärung, aber bei allem, was wir jetzt gesprochen haben, lasst uns nicht vergessen, dass das einfach eine spezielle Situation momentan ist für alle, für uns und natürlich auch für Sportler, dass es auch ein spezielles Turnier ist während dieser Pandemie. Und ich glaube trotzdem, dass wir haben jetzt auch emotional teilweise diskutiert, was uns ja auch wichtig ist. Uns liegt das ganze Thema ja auch im Herzen. Ich spüre null Häme jetzt gegenüber dieser Mannschaft, aber ich muss einfach sagen, man muss auch mit diesem Boden der Tatsachen jetzt wieder zurechtkommen und dann halt auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen, denke ich.
Ja, und vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, weil wenn sie wirklich die richtigen Schlüsse draus ziehen, dann ziehen sie vielleicht auch den Schluss, dass sie eben nicht die 5 besten Nationen sind und eben nicht jetzt hier anfangen, Sowjet-Eishockey der 70er spielen zu wollen, was natürlich jetzt maßlos übertrieben ist, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, dass es wirklich ganz gut sein kann. Es wäre natürlich sehr schade, wenn der Trainer wechselt, weil ich glaube, dass der dieses Team auch jahrelang gut formen könnte und da kommen ja auch ein paar Spieler nach und vielleicht ist der ein oder andere auch mal wieder beim Turnier dabei, gerade die ganz jungen, ne, wie Herr Schützle, Seider, Peterka, Reichel und sowas. Ne? Deswegen kann auf jeden Fall was entstehen. Wir sind ja also weit davon entfernt, jetzt hier irgendwie alles schlecht zu reden und zu sagen, oh Gott, schließ bitte die DEB-Zentrale ab. Okay, das könnte man aus anderen Gründen tun, aber das diskutieren wir jetzt nicht. Vielleicht ziehen sie die richtigen Schlüsse und man denkt sich, ja, wir haben aus dem Turnier gelernt und im Moment war es schlimm, aber in der langfristigen Entwicklung war es sogar im Endeffekt ganz gut.
Der Roundtable mit Bernd Schwicker, Sebastian Böhm, ich bin Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö. Servus.